Die NATO feiert ihren 70. Geburtstag und wird von einem der wichtigsten Mitglieder als Hirntod bezeichnet. Nicht gerade charmant von Frankreichs Präsident Macron. Bisher kam die größte Kritik ja vom Herrn der rauen Töne, US-Präsident Trump, der das Verteidigungsbündnis schon überflüssig fand. Beim Jubiläumsgipfel, der heute in London zu Ende ging, betonten alle Seiten die Einigkeit und Solidarität. Aber ist die NATO wirklich gut gerüstet und aufgestellt für die nächsten 70 Jahre? Die USA wollen auf jeden Fall mehr Geld dafür, auch von Deutschland. Alles schaut auf Trump. Was wird aus der NATO? Unser Thema heute in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Schönen guten Abend, herzlich willkommen aus Berlin. Ich darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Erich Fahrt ist bei uns, ehemaliger Brigadegeneral. Er war Sekretär des Bundessicherheitsrates und militärpolitischer Berater von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Jetzt ist er Unternehmensberater und lehrt auch als Dozent. Erik Kirschbaum ist bei uns. Er ist freier amerikanischer Journalist, arbeitet in Berlin unter anderem für die Los Angeles Times. Herzlich willkommen, Professor Christine Lemke, Professorin für politische Wissenschaft an der Leibniz-Universität Hannover, gerade zurückgekehrt aus den USA, New York und North Carolina. Dort waren Sie als Gastdozentin. Und ich begrüße Christoph von Marschall, diplomatischer Korrespondent der Tagesspiegel. Er hat auch von 2005 bis 2013 in Washington gelebt, von dort berichtet und als Helmut Schmidt Fellow dann 2018 nochmal Zeit in den USA verbracht. Also wir haben hier jede Menge amerikanische Expertise und Verteidigungsexpertise. Herr Kirschbaum, jetzt haben wir diesen NATO-Gipfel gesehen in London. Präsident Trump, der ja vor einiger Zeit oder als Präsidentschaftskandidat noch gesagt hat, dass die NATO völlig überflüssig ist, zeigt sich jetzt so als Unterstützer. Was ist denn von diesem Wandel zu halten?
Ja, das ist schon seltsam. Aber er hat immer gesagt, obsolet im Kampf gegen Terrorismus. Das wird immer verkürzt. Mhm. Und jetzt sagt er, dass es, NATO ist gut gegen Terrorismus. Insofern denkt er, dass er da geholfen hat, dass NATO jetzt nicht mehr obsolet ist in dem Kampf gegen den Terrorismus. Aber es ist schon seltsam, dass Trump war so ein Gegner oder ein Kritik von NATO und jetzt verteidigt der NATO gegen Macron. Das ist schon sehr interessant. Es ist spannend für Journalisten, darüber zu berichten und darüber zu schreiben. Aber Trump glaubt ernsthaft, dass er NATO sozusagen gerettet hat oder Gutes getan, indem die viele Länder in Europa jetzt mehr für ihre Haushalte, mehr für Verteidigung ausgeben. Er glaubt, dass er der treibende Kraft dafür war. Vielleicht war er das. Er hat das sehr laut immer gesagt, was andere Präsidenten wie Obama und Bush und Clinton leiser gesagt hat. Mhm. Die Aussage war gleich, aber Trump war viel lauter. Und er hat auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen, was viele Amerikaner stören. Warum soll die Amerikaner so viel für die Verteidigung für Europa ausgeben, wenn die selber nicht ihre eigene Verteidigung Etats aufstocken wollen?
Mhm. Frau Lemke, wie würden Sie das sehen, dieses Auftreten von Trump, der ja zu Hause sehr unter Druck steht, weil das Impeachment-Verfahren ja läuft, der jetzt nach London geht und sagt, ich unterstütze die NATO weiter?
Ja, also er hat zunächst mal auch die Wahl nächstes Jahr im Blick. Präsidentschaftswahlen in den USA. Er muss seinen Wählern und Wählerinnen etwas präsentieren. Und indem er sagt, ich habe Druck auf die NATO ausgeübt und jetzt zahlen die NATO-Partner mehr, ihr Verteidigungsbudget steigt, kann er etwas zu Hause vorzeigen in dem Bereich. Aber ich denke, dass er auch eben mit Blick auf dieses Impeachment-Verfahren darauf achten muss, dass er eben eher staatsmännisch auftritt und nicht immer nur polarisiert. Das hat er ja getan und er hat auch, und da würde ich Herrn Kirschbaum vielleicht ein bisschen widersprechen, also er war ein bisschen unberechenbar in diesen 3 Jahren, in denen er seine Position zur NATO doch auch gewechselt hat oder er hat Entscheidungen getroffen, die nicht auf Gegenliebe bei den NATO-Partnern gestoßen sind, wie zum Beispiel der Rückzug aus dem Norden Syriens, eine sehr umstrittene Entscheidung. Also ob er jetzt geheilt ist und für die nächsten 12 Monate wirklich auch ein treuer NATO-Unterstützer bleiben wird, da bin ich mir auch gar nicht so sicher.
Mhm. Herr Marschall, würden Sie denn sagen, wenn Frau Lemke sagt, ob er geheilt ist, würden Sie denn dann dem folgen und sagen, dass Trump da leicht erkrankt war, was die NATO betrifft?
Na, jedenfalls ist und bleibt Trump völlig unberechenbar. Und dass Trump jetzt auf einmal uns plötzlich wie ein Unterstützer der NATO erscheint, das hat ja vor allem etwas mit anderen Akteuren zu tun. Nicht? Das hat was mit Herrn Macron zu tun, der eben diese Diagnose, die NATO sei hirntot, gestellt hat. Und was immer er nur auch bezweckte, das hat halt für einen Riesenaufruhr, Riesenaufregung gesorgt, übrigens vor allem bei unseren östlichen Partnern. die ja nun der Meinung sind, dass sie ohne Amerika überhaupt gar keine Garantie für ihre Sicherheit haben. Und Macron hat das ja in der Richtung versucht zu verwenden, Europa muss mehr tun und wir müssen selbstständiger werden. Und dann haben manche das ein bisschen so verstanden, als scheine da der alte gaullistische Traum durch, dass sich Europa sicherheitspolitisch von den Vereinigten Staaten abkoppeln könne. Das geht natürlich überhaupt nicht, also nicht im heutigen Zustand. Und vor allem trifft es auf sehr, sehr viel Widerstand. Aber zurück zu diesem Bild. Also man könnte das jetzt rezensentisch sehen, nicht? Also dass diese große NATO-Bühne und der Trump war nur der Bösewicht und auf einmal ist der Macron der Bösewicht und wir haben noch einen zweiten Bösewicht, das ist Herr Erdogan, der sich schon fast wie ein Nichtverbündeter verhält. Und dann wirkt Trump auf einmal wie der Verfechter und Verteidiger der NATO. Aber die NATO und vor allem ihr öffentliches Bild ist in einem Zustand, das uns eigentlich davor warnen sollte, das nur so zu betrachten. Nicht? Es geht um ernsthafte Sicherheitsfragen. Wir müssen Leuten erklären, auch gerade in der Bundesrepublik, warum die Verteidigungsbudgets steigen sollen. Die meisten fragen doch, wieso denn überhaupt? Wo ist denn der Feind, bitteschön? Und wir weichen sozusagen dieser öffentlichen Debatte, die wir eigentlich führen müssten, aus, wenn wir nur vor allem so ein bisschen Haltungsnoten verteilen. Na, wer war denn jetzt nett? Wer ist diesmal nicht so nett? Haben da Rollen gewechselt? Ist schon alles wichtig, ist schon richtig, dass wir das tun. Aber man darf eben nicht diesen zweiten Punkt vergessen. Wofür
aber
das Ganze?
Ja, die Frage ist aber, Herr Fahrt, wer muss da Orientierung geben in der NATO? Wenn wir gesehen haben, aus den USA kam vor allen Dingen die Forderung nach mehr Geld und halt eben diese Unsicherheit, diese Unberechenbarkeit jetzt noch. Sind die USA oder ist die NATO nur so stark, wie die USA auch berechenbar und stark ist?
Naja, man muss sehen, Donald Trump hat ja kurz nach seinem Amtsantritt diese Aussage gemacht, denn die NATO ist obsolet, wobei man unterscheiden muss, was er damit wirklich meinte. Er meinte, glaube ich, nicht überflüssig, sondern dringend reformbedürftig. Es muss eine neue Lastenteilung herbei. Die Europäer müssen mehr machen und wir müssen sie neu aufstellen. Und da würde ich ihm, also wenn man obsolet so interpretiert, auch zustimmen. Und er hat natürlich nolens volens viel bewegt mit Methoden, die nicht immer so angenehm waren und auch sind. Nicht? Aber die Verteidigungsetats steigen tatsächlich. Und das war eine Baustelle, ist sie auch weiterhin. Gerade die Bundeswehr ist unterfinanziert, das ist richtig. Nicht? Aber die Finanzierung ist auch nur ein Element. Wir müssen auch unseren Bürgern erklären, nicht nur wie die NATO funktionieren soll, sondern natürlich auch, wofür sie da ist, wogegen sie da ist. Wir brauchen schon auch ein mehr Sensitivität für die aktuellen Gefährdungen unserer Sicherheit Europas. Mhm. Nicht? Da haben wir Russland, nicht? Da haben wir China als geopolitischen Herausforderer der USA mit einer aufstrebenden Militärmacht, die wirtschaftlich und politisch sehr stark sind, aber militärisch eben auch aufholen. Und dann ist die ganze offene Südflanke der NATO, die wirklich regelrecht brennt, das muss man sagen. In Libyen sind Tausende von IS-Kämpfern, das ist Sizilien vorgelagert. Nicht?
Also das ist eine ganze Menge. Wir arbeiten mal langsam diese Landkarte gleich ab. Ja. Ich würde noch mal einen kleinen Moment bei den USA bleiben. Herr Kirschbaum, würden Sie denn, welchen Bestand hat die NATO eigentlich in den USA, in der Normalbevölkerung? Ist es akzeptiert, dass es das Verteidigungsbündnis ist, das wirklich für Sicherheit sorgt?
Ja, die meisten Amerikaner wissen nicht, was NATO ist, nicht wie in Deutschland, wo das so weit bekannt ist. Aber die Elite und die Militär wissen wohl, was das ist. Und NATO ist ein riesiger Erfolg für die USA. Das hat die Frieden in Europa 70 Jahren jetzt geschaffen. Und die Leute, die sich damit befassen, sind schon stolz darüber. Aber diese Versprechen in Prag in 2002, 2% auszugeben, dann noch einmal in Wales 2014, 2% auszugeben. Und jetzt fragen sich Leute, Amerikaner, wo ist das Geld? Warum kann Deutschland nicht ein bisschen mehr? Und Deutschland ist ein ganz wichtiger NATO-Partner, zweitgrößter NATO-Land. Und wenn Deutschland so weit von diesem 2%-Ziel entfernt ist, dann was macht Belgien, was macht Niederlande? Und wenn Deutschland sagt, ja, wir geben genug für Verteidigung aus, aber 6 Flugzeuge sind einsatzfähig, 2 U-Boote nur und ein paar Panzer. Die Hubschrauberpiloten müssen ADAC-Hubschrauber fliegen, damit die überhaupt genug Stunden. Wir Journalisten schreiben gern darüber. Und Amerikaner lesen das, sie sind schockiert. Ja? Das ist
die NATO. USA tragen 70% der Verteidigungsausgaben der NATO. Kann man dann sagen, brauchen die USA die NATO eigentlich?
Ja, das ist genau die Frage, die in konservativen Kreisen in Washington diskutiert werden. Cato-Institut, die behaupten, NATO soll jetzt aufgelöst werden, wie linke Partei hier in Deutschland. Und das klingt schockierend, aber es gibt konservative Stimme in Washington, die denken, NATO ist wirklich überflüssig und es ist Zeit für was Neues. Die Europäer können sich selbst verteidigen. Das
selber machen. Frau Lemke, brauchen die USA die NATO?
Ja, natürlich brauchen sie die NATO. Und zwar nicht nur aus militärischen Gründen, sondern auch aus politischen Gründen, weil dieses NATO-Bündnis dafür sorgt, dass die Amerikaner präsent sind, eben auch außerhalb der USA und in Europa. Und sie brauchen die NATO auch als Verbündete. Ich meine, ich erinnere an 9/11, nach dem Angriff auf New York und Washington hat der Artikel 5 des NATO-Vertrages gegriffen und die Bündnispartner sind solidarisch mit den USA damals nach Afghanistan gezogen gegen die Taliban. Und ich glaube auch für normale Amerikaner ist, glaube ich, sehr deutlich, dass die USA nicht isoliert leben können, sondern dass die USA auch verknüpft sind mit anderen Weltregionen und nicht nur mit China, sondern auch eben im europäischen Raum. Russland spielt eine Rolle. Und ich denke, dass aus der Sicht der amerikanischen, ich will mal so sagen, politischen Führung jetzt ein bisschen allgemeiner betrachtet, die NATO ein ganz wichtiger Grundpfeiler ist für die Außen- und Sicherheitspolitik der USA. Ich habe jetzt Interviews durchgeführt, unter anderem im Pentagon und auch im State Department. Und man stellt immer wieder fest, auf der Arbeitsebene sind auch die Kontakte in der NATO über den Atlantik hinweg sehr gut und sehr stark, trotz der Rhetorik, die uns verunsichert. Und von daher glaube ich, dass das Bewusstsein, dass die NATO auch weiter existieren muss, natürlich, wie Herr Ward richtig gesagt hat, man muss die Ziele noch mal überdenken
und man
muss
die
Strategien deutlicher machen.
Der Generalsekretär der NATO, Stoltenberg, hat beim Gipfel jetzt auch gesagt, die NATO ist der einzige Ort, an dem sich Europa und Nordamerika austauschen, eigentlich jeden Tag. Und dass das so wichtig ist, dass man zueinander steht. Wie wichtig ist das, Herr von Marschall, für das Verhältnis zu Europa von den Amerikanern
aus? Ich würde gerne die Antwort darauf geben, dass ich nochmal auf Ihre Frage davor zurückkomme. Also wer braucht wen? Mhm. Also natürlich kann jeder von uns begründen, warum die NATO auch gut für die Vereinigten Staaten ist. Aber wenn wir um wirklich brauchen, also könnte man auch ohne sie. Die USA können viel mehr ohne NATO, als Europa ohne NATO kann, nicht? Ich glaube, der Punkt ist wirklich, politisch ist es halt wahnsinnig wichtig, weil die Amerikaner sagen können, wir haben freiwillige Verbündete, die sehen die Dinge ähnlich wie wir. Außerdem die historische Erfahrung, sie mussten ja zweimal, als es die NATO noch nicht gab, in europäische Kriege eingreifen, um ihre Gegenküste zu sichern, nicht? Und dieses Argument rein strategisch gilt nach wie vor. Amerika hat Vorteile davon. Aber wenn man sich mal fragt, kann Amerika sich ohne die NATO verteidigen? Ja, selbstverständlich. Kann Europa sich ohne die NATO verteidigen? Na, das habe ich eher meine Zweifel. Wir würden es dann lernen müssen. Nicht? Und das ist schon ein Unterschied. Und diese 70-30, also Amerika zahlt 70% der Verteidigungsausgaben in der NATO, Europa 30. Und wenn die Briten rausgehen aus der EU, zahlt Kerneuropa nur noch 20%. Das ist natürlich völlig unangemessen für einen amerikanischen Bürger. Die EU ist eine genauso große Wirtschaftsmacht wie die USA, genauso groß wie China. Also wir haben das Wirtschaftspotenzial, um mehr zu machen. Wir tun es nur nicht. Und deswegen ist das eine berechtigte Frage, ob jedenfalls die NATO, wie sie bisher aufgestellt ist, ob man die so braucht oder ob sich da nicht wirklich was verändern muss, damit sie noch nützlicher und effektiver ist für die Amerikaner, aber besonders für uns Europäer.
Haben Sie Macron so verstanden, Herr Fahrt, dass er im Grunde eigentlich lieber ohne die Amerikaner dieses Verteidigungsbündnis hätte, wenn er dieses Wort Hirntod benutzt hat? Und ich meine, Frankreich ist auch eine Atommacht.
Ja, das war eine ziemlich krasse Formulierung, aber irgendwo steht auch in der Tradition der französischen Präsidenten seit Charles de Gaulle. Ne? Sie waren immer etwas NATO-kritisch, mal etwas stärker, mal etwas weniger. Sie waren immer auf dem Weg, ein Stück weit Europa separat strategisch aufzustellen und sind manchmal weiter, manchmal weniger weit gegangen. Aber er überschätzt sich einfach seine Möglichkeiten. Nicht? Wir können einfach als Europäer auch diese großen Mächte wie China, selbst Russland und selbst unseren Partner Türkei innerhalb der NATO strategisch kaum eigenständig ohne die Vereinigten Staaten ausbalancieren. Da sind die Kräfteverhältnisse einfach nicht da. Mhm. Deutschland zum Beispiel ist die stärkste Wirtschafts- und Finanzmacht Europas. Nicht? Aber sie hat eben im Grunde genommen, militärisch gesehen, ist sie ja fast ein Zwerg. Nicht? Sie ist ja kaum konkurrenzfähig. Da, nicht? Trotz der Erfolge der Bundeswehr in den Auslandseinsätzen. Aber ich sage mal, zu dem Kernthema der Landes- und Bündnisverteidigung kann Deutschland ja fast gar nichts mehr beitragen. Nicht? Das ist ja eigentlich eine blamable Situation. Und dass die Amerikaner das aufgreifen und nicht mehr mitmachen, das ist auch nachvollziehbar.
Ja, das versteht man. Das haben Sie ja auch schon gesagt, dass die Amerikaner, dass es klar ist, dass die Amerikaner mehr wollen von Deutschland. Was würden Sie denn sagen als Amerikaner, der natürlich auch hier Deutschland beobachtet und die Bundeswehr, wenn Sie auf die Bundeswehr gucken und auf die Art, wie in Deutschland über Militär berichtet wird und welche Stellung unser Militär hat?
Ja klar, man sieht in Deutschland kann kaum ein Soldat, der mit dem Flugzeug seine Uniform hat in Amerika. Die Soldaten fliegen alle, die steigen zuerst ein in den Flugzeuge, die werden beklatscht, wenn die Soldaten... Es ist eine ganz andere Geschichte, verstehe ich. Kritisiere das nicht, aber es ist eine ganz andere Stellung wert. Man hat das Gefühl, man ist kaum stolz, in der Bundeswehr zu sein. Ich habe Cousinen und so, die sind ganz stolz, in der Armee zu sein. Das ist ganz anders in den USA, klar. Aber mich hat's, ich wohne seit 30 Jahren in Deutschland. Ich finde die Geschichte in Berlin toll, wie die Amerikaner, Luftbrücke. Aber als die Amerikaner und die Briten wollten, dass deutsche Soldaten in Afghanistan ein bisschen mehr helfen, in Südafghanistan, wo es so gefährlich war. In Deutschland hieß es, oh, das ist so gefährlich da, wir können unsere Soldaten da nicht schicken. Und ich habe gedacht, Moment mal, wenn das Land 1962 wäre und die Amerikaner gesagt hätten, nee, West-Berlin ist so gefährlich, wir wollen nicht dahin. Mhm. Was würde aus West-Berlin geworden? Und NATO lebt, wenn es eine faire Aufteilung und eine faire Bund ist. Und Deutschland hat irgendwie eine ganz seltsame Verhältnis. Wir wollen von NATO geschützt werden, aber unser Beitrag, wo ist das denn? Wo ist
der? Es gibt ja verfassungsrechtliche und auch vertragliche Rahmenbedingungen für die Bundesrepublik. Nicht? Wir haben uns im 2+4-Vertrag über die deutsche Einheit verpflichtet, unsere Bundeswehr klein zu halten, keine ABC-Waffen zu besitzen oder zu benutzen. Unsere Armee ist eine reine Verteidigungsarmee. Und das ist natürlich Teil unserer politischen Kultur, wenn Sie so wollen, dass wir also Machtverzicht üben. Ich glaube schon, dass wir an den Punkt gekommen sind, an dem wir das neu definieren müssen. Zum Beispiel im Kampf gegen den internationalen Terrorismus oder auch, wie schon gesagt wurde, Gefahren in Nordafrika. Der Nahe Osten ist uns viel näher als den USA. Aber es hat eben, wie gesagt, historische Gründe. Es hat auch Gründe in der politischen Kultur der Bundesrepublik, dass wir sagen, wir wollen keine Militärmacht sein. Wir wollen auch nicht so wie Großbritannien und Frankreich ähnlich starke Armeen haben.
Aber wäre das nicht Zeit, das vielleicht zu überdenken und zu ändern, Herr von Marschall, wenn man sagt, wir müssen jetzt als große Wirtschaftsmacht, die wir sind in Europa, eigentlich da an, dass das ja neu definieren letztendlich?
Also seit dem 2+4-Vertrag hat es ja nur gewaltige Entwicklungen gegeben, aber mit unterschiedlicher Geschwindigkeit. Ausgerechnet in den 90er Jahren unter Rot-Grün haben wir sehr große Schritte gemacht, mehr militärische Verantwortung zu übernehmen. Es war eine rot-grüne Bundesregierung, die die Bundeswehr in den ersten heißen Schießkrieg geführt hat, nämlich im Kosovo und auf dem Balkan. Ja, und damals hat niemand gesagt, das, was die Italiener oder die Franzosen machen, das können wir nicht machen. Sondern der Rückschritt kommt paradoxerweise unter der darauffolgenden CDU-FDP-Regierung, nicht? Und dann der Großen Koalition. Es geht da nicht mehr weiter mit der Normalisierung, sondern man spart die Bundeswehr weiter herunter. Und erst 2014, als Russland die Ukraine überfallen hat, die Krim annektiert hat, einen hybriden Krieg in der Ostukraine gestartet hat, erst da haben wir begonnen umzudenken. Und nun ist das hier vielleicht auch ganz gut, dass es nicht sozusagen die Deutschen sind, die von sich aus am Anfang, wir wollen aber mehr tun und dann sagen die Nachbarn langsam, bitteschön, wir haben eure Rolle im Zweiten Weltkrieg noch in Erinnerung. Wenn es so rum wäre, dann müssten wir natürlich viel zurückhaltender sein, als es tatsächlich heute ist. Heute ist es so, alle Nachbarn sagen, ihr müsst mehr Verantwortung übernehmen und wir sehr zögerlich gehorchen diesem oder versuchen, diese Bitte zu erfüllen. Wir haben polnische Außenminister, die sagen, je stärker die Bundeswehr ist, umso besser für uns. Nicht? Das ist was völlig anderes, als was man nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt hat. Die Franzosen wollen mehr Unterstützung von uns in Afrika haben und so weiter. Und deswegen müssen wir schon drüber nachdenken. Und das geht sogar bis zu der Frage, dass die Bundeswehr heute eine Parlamentsarmee ist, ob das mit dem Parlamentsvorbehalt so weiter bleiben kann. Wenn Sie das mit deutschen Abgeordneten heute diskutieren, dann werden eine ganze Menge Leute sagen, das ist hinderlich, wir müssen das nochmal überdenken. Vor allem muss gelten, wenn man einen gemeinsamen Einsatz macht, und da war ja das Südafghanistan-Beispiel genau die Frage, sollten die Deutschen dieselben Aufgaben übernehmen wie jeder andere auch? Man muss nicht an jedem Einsatz teilnehmen, aber wenn, dann bitte zu den gleichen Bedingungen. Deutschen sind nicht andere Soldaten und die Soldaten wollen das übrigens auch gar nicht, die deutschen Soldaten, dass sie eine Sonderrolle haben.
Herr Fahrt, Sie waren im Kanzleramt tätig als militärpolitischer Berater. Wenn Sie das für Herrn von Marschall sagt, wie kommt es dazu, dass wir dann letztendlich in diesen letzten Jahren dann weniger ausgegeben haben und dass Verteidigung weniger wichtig war?
Ich glaube, in den letzten Jahren war der Fokus sehr stark auf Afghanistan fixiert und wir haben ja da auch die ersten Kampfeinsätze gehabt seit dem Zweiten Weltkrieg. Wir haben dann eine Diskussion in Deutschland geführt, ist das ganze Krieg, geht das überhaupt noch? Das war also eine etwas absurde Debatte, weil im Land selber wurde gekämpft und gestorben wie in einem Krieg. Die Soldaten haben sich gefragt, was soll das Ganze? Wir haben uns um den Begriff der Gefallenen herumgedrückt, weil wir gesagt haben, das hat Implikationen, die wir eigentlich gar nicht wollen. Und das ist das, was Sie auch gesagt haben. Und wir machen ja weiter damit, mit unserer Sonderbehandlung, sage ich mal, in Einsätzen. In Mali ist es auch so, dass die französischen Soldaten die Kampfeinsätze fahren und nicht die deutschen Soldaten.
Aber ist das nicht Zeit, das mal zu ändern?
Ja, aber das hängt mit dem Mindset unserer Gesellschaft zusammen. Das ist ja gesagt worden. Nicht? Mhm. Wir sind eine sehr pazifistische Gesellschaft geworden. Nicht? Und die Bereitschaft dazu, Soldaten in Kampfeinsätze zu schicken, die ist wirklich nur rudimentär, wenn es wirklich nicht anders geht, nicht? Wenn man da reinrutscht, regelrecht wie in Afghanistan. Nicht? Aber ich möchte nicht wissen, wenn wir die ersten Toten in Mali haben, weil sie in einer kämpferischen Rolle da sind oder egal wo, wie lange wir das hier durchhalten als Regierung und überhaupt.
Nicht? Aber wenn wir den Schutz der NATO in Anspruch nehmen wollen, müssen wir doch auch einen bestimmten Beitrag
leisten.
Das stimmt.
Das ist ein Problem des deutschen Mindset, der sich einfach ändern muss. Das ist das, was der amerikanische Kollege ja auch mit Recht sagt. Nicht?
Ich würde das gerne ein bisschen zuspitzen. Also ich glaube, es ist ein spezielles Problem des Mindsets der politischen Klasse in Berlin. Wenn man im Land rumfährt, und ich bin da ziemlich viel unterwegs, weil ich ein Buch über diese ganzen Probleme geschrieben habe und damit durch das Land reise, und dann treffen sie erstmal auf sehr viel Unwissen, was eigentlich die Bundeswehr ist. Die wissen alle, die ist irgendwie schlecht ausgerüstet, funktioniert alles nicht so richtig. Aber diesen Mindset, wir sind eine pazifistische Gesellschaft und wir wollen eigentlich gar nicht teilnehmen, treffe ich in Nordrhein-Westfalen, in Hamburg, in den neuen Ländern überhaupt nicht. Es ist sozusagen eine vorauseilende Vorsicht der politischen Klasse in Berlin, die glaubt, dass es schwierig sei, diese Debatten in ihren Wahlkreisen zu führen. Und ich stehe zu, dass das sicher auch schwierig ist, aber dass es unmöglich sei und sozusagen die deutsche Gesellschaft einfach anders drauf sei, da könne man nichts machen. So haben sie es nicht gesagt, aber ich überspitze es ein bisschen. Da würde ich dann doch stark widersprechen. Ich glaube, dass die deutsche Gesellschaft auch sieht, Sie haben ja auch nach Interessen gefragt, Frau Plättner, die deutsche Gesellschaft sieht, dass die Welt wesentlich unsicherer geworden ist. Wir sind nicht in einer Welt von 1989, es wird alles freier, demokratischer, es wird überall diktatorischer. Unser Wohlstand ist bedroht, denn der hängt ja auch von freien Handelswegen ab, von freiem Informationsaustausch, von freien Investitionen. Und das spüren die Leute, dass da was bedroht ist und es vielleicht doch einen Anlass gibt, darüber nachzudenken, ob wir unsere Interessen nicht etwas besser verteidigen sollten.
Als die NATO gegründet wurde, da war die Welt tatsächlich übersichtlicher. Es war dieses kalte Kriegsszenario. In Deutschland ist 1955 Mitglied der NATO geworden. Frau Lemke, wenn Sie jetzt werben müssten für die NATO, was macht eigentlich Sinn oder was ist das Ziel der NATO und warum macht es dann auch Sinn, von deutscher Seite aus zu sagen, wir geben dafür mehr Geld?
Also ich würde gerne eine Stufe zurückgehen, denn wir leben in Deutschland ja in der Europäischen Union und die europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik ist eine Ebene, die für uns also unmittelbar wichtig ist. Also wir können nicht nur auf die NATO schauen, sondern wir müssen eben auch fragen, passiert eigentlich was innerhalb der Europäischen Union in Bezug auf Außenpolitik, in Bezug auf europäische Außen- und Sicherheitspolitik? Und so verstehe ich auch Herrn Macron. Er möchte gerne, dass innerhalb der EU eine Diskussion angestoßen wird, dass diese Verteidigungsgemeinschaft eben auch schlagkräftig ist, wenn es um europäische Strich französische Interessen geht. In Deutschland ist das nicht so, also es ist nicht nur einfach die NATO, sondern das ist ja miteinander verknüpft. Die NATO ist das militärische Verteidigungsbündnis, so hat die EU entschieden, es gibt eine Arbeitsteilung. Aber zugleich, glaube ich, kann man in Deutschland oder muss man in Deutschland auch eine Debatte führen über die europäische Außen- und Sicherheitspolitik und auch da die Bürgerinnen und Bürger fragen, was sind sie bereit dafür zu investieren? Also diese Debatte, glaube ich, ist nicht nur eine, die in Medien geführt werden darf, sondern die muss wirklich auch politisch geführt werden, im Bundestag, in den Wahlkreisen.
Aber dann geht es eben konkret um Geld für Flugzeuge, für Panzer, für all das. Also man kann es ja nicht immer nur so abgehoben diskutieren. Irgendwann muss man ja sagen, wir sind bereit dafür, auch für diese Ausrüstung zum Beispiel zu zahlen. Herr Fahrt, was würden Sie denn sagen, bei der NATO, wo steht jetzt eigentlich der Feind?
Ja, wir haben keinen konkreten Feind mehr wie zur Zeit des Warschauer Paktes. Und einen Rückfall in die Situation auch des Kalten Krieges sehe ich auch nicht. Auch wenn die Russen sich nicht so verhalten, wie sie sich verhalten sollten. Russland ist eine Bedrohung, natürlich eine Bedrohung vor allen Dingen aus Sicht der osteuropäischen NATO-Mitgliedsländer. Wenn sie in Vilnius sind, in Warschau, dann wird ihnen das also auch täglich vorgeführt. Sie sind sehr stark fokussiert natürlich auf Russland, mit Recht natürlich. Und aber man muss eben China, das aufwachsende Militärmacht China eben auch sehen. Es gab im letzten Jahr ja auch die ersten russisch-chinesischen Manöver und dann eben diese Südflanke des Bündnisses, wo die Türkei eine sehr starke Rolle spielt, die an Bürgerkriegsgebiete grenzt und die Situation im Mittelmeer eben auch die europäische Sicherheit tangiert. Ich habe Libyen erwähnt, nicht? Und dann das Problem der illegalen Migration. All das sind Aufgaben, auch die irgendwo auch auf die NATO zukommen. Und dann natürlich, wie Herr von Marschall mit Recht sagt, der Schutz der internationalen See- und Handelswege. Deswegen ist aber in Deutschland mal ein Bundespräsident zurückgetreten. Nicht? Das darf man nicht vergessen. Und Ihre Kollegen, Journalisten, haben kräftig mitgemacht damals. Nicht? Also wir müssen auch schauen, wenn wir die NATO neu aufstellen wollen, nicht, dass wir auch Akzeptanz finden für diese Forderung. Wir sind eine Weltexportmacht und wir können uns da einfach nicht vor verschließen, wenn in der Straße von Hormus Schiffe gekapert werden oder wenn in der südchinesischen Meer vollendete Tatsachen geschaffen werden. Nicht? Da müssten wir eigentlich streng genommen Flagge zeichnen. Und das müsste in eine strategische Konzeption der NATO auch abgebildet werden. Das ist aber derzeit nicht der Fall. Und das ist das Problem. Aber wie gesagt, der Mindset der Deutschen, ja, die politische Klasse, die Journalisten, diejenigen, die Meinung machen, sind auch da gefordert. Wir müssten uns da auch anders aufstellen.
Ein bisschen ehrlicher machen.
Ja, ehrlicher, sicherlich. Ja.
Herr Kirschbaum, was würden Sie sagen, wo ist aus amerikanischer Sicht das Hauptziel der NATO? Und die Hauptbedrohung auch für die NATO?
Damit ja, NATO, das hieß lange Zeit, NATO damit war da, damit die Amerikaner hier bleiben, die Deutschen runtergedrückt bleiben und die Russen rausbleiben. Das war der alte Witz. Und ja, NATO sucht seit 30 Jahren ein Ziel und Terrorbekämpfung ist ein wichtiges Ziel. Ich meine, in Deutschland, Trump ist nicht sehr beliebt. Trump ist eigentlich unpopulär in Deutschland und Spanien als alle anderen Länder der Welt. Und ich habe das Gefühl, es hat mit Frieden und Krieg zu tun, dass die Deutschen haben eine sehr feine Empfindung für jemanden, der vielleicht Gefahr für Frieden ist. Die Deutschen wollen Krieg auf jeden Fall haben und Trump ist ein bisschen gefährlich vielleicht in der Hinsicht. Deswegen ist der Trump besonders unbeliebt in Deutschland, glaube ich. Aber wir müssen auch sehen, was Trump, eine seiner Versprechungen war, dass wir müssen besser gegen ISIS kämpfen vor drei Jahren. Wir müssen zusammen mit Russland ISIS beenden. Und vor drei Jahren waren Terroranschläge gang und gäbe. In Nizza, in Belgien, überall. Mhm. Und jetzt ist ISIS wirklich weg. Und ich weiß nicht, ob man Trump das alles zuschreiben will, aber Fakt ist, dass ISIS jetzt wirklich nicht mehr die Bedrohung ist, was es vor drei Jahren war. Und NATO hat auch eine Rolle da gespielt. Insofern, NATO ist alles andere als obsolet.
Mhm. Herr von Marschall, wo würden Sie sagen, was wäre das Wichtigste für die NATO, wenn sie jetzt nach vorne schaut, wenn sie sagt, wie soll sich dieses Bündnis aufstellen, je nachdem, was dann auch die Mitgliedsländer bereit sind zu bezahlen, auf welche Bedrohung müssten sie sich am meisten einstellen?
Die größte Bedrohung für die NATO kommt im Moment nicht von außen, sondern von innen. Nämlich, dass wir der Öffentlichkeit vorführen, dass alle da irgendwie unterschiedlicher Meinung sind. Und das andere große Gefahr von innen, wir müssen wirklich die Bürger überzeugen. Nach diesem NATO-Gipfel kann man jetzt sagen, also die NATO hat erklärt, das sind die Bedrohungen, die und die Fähigkeiten brauchen wir, das bekämpfen wir, hier sind unsere Lösungen. Nö, es gibt dann irgend so ein Abschlusspapier, wo sehr abstrakt und wolkig irgendwas erklärt wird. Selbe Problem in Deutschland. Die Bundesregierung müsste sich hinstellen und sagen, das sind die Bedrohungen. Und es ist jetzt, kann ich Ihnen eine ganze Reihe von Bedrohungen nennen, die eben nicht mehr die alte, der Feind ist der Warschauer Pakt, der wartet da mit Panzern, mit so und so viel Flugzeuggeschwadern, mit so und so viel Atomraketen. Also
China wurde ja explizit jetzt genannt.
Wir haben heute, ja, es sind die Bedrohungen der Seewege, es ist die Migration, es ist die Instabilität rund um uns herum, der gesamte südliche Raum, wir haben schon heute zweimal drüber gesprochen, nicht? Also von Nahem Mittlerer Osten bis Afrika haben wir entweder diktatorische Regime, die Leute in die Flucht treiben, oder den Mangel an Regierung, Failed States, gescheiterte Staaten, was die Leute in die Flucht treibt, die kommen da zu uns und bedrohen sozusagen auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und das, dann haben wir Cyberattacken, nicht? Es gibt Staaten, die üben, wie man unser Energiesystem, unsere Krankenhaussystem auseinandernimmt, wie man Geldtransfers verhindert. Also es ist ja, diese Bedrohung ist ja nicht nur so rein militärisch im Sinne von Panzern und Brigaden und Flugzeugen, sondern es ist eine viel diffusere Bedrohung geworden. Aber gerade das ist ein Grund mehr, weil die Menschen diffus spüren, dass die Welt unsicherer wird, aber man ihnen eben nicht erklärt, guck mal, das ganz konkret ist es, das können wir tun, das ist unser Beitrag und das kostet es. Und das muss man Ihnen sagen, es ist billiger zusammen, das sind die deutschen Beiträge und das würde es für Deutschland kosten.
Wobei ja auch die Frage gestellt werden kann, ob Militär dann die einzige Antwort darauf
überhaupt
ist.
Überhaupt nicht, aber das können wir zum Beispiel Syrien sagen. Wenn Sie in Syrien heute was machen wollen, Sie müssen erstens mal wieder Aufbaugeld leisten. Nicht? Das können wir zur Verfügung stehen, das hat die EU. Aber hat die EU auch den die Druckmittel und das Abschreckungspotenzial, dass sie sagt, in diesem Gebiet investieren wir das und jeder, der dort gegen den Friedensaufbau ist, den sind wir in der Lage einzuschüchtern und zurückzuschlagen. Das können wir nicht. Die EU hat lauter Softpower und Finanzpower und Wirtschaftspower, aber keine Hardpower.
Aber
und
das die wissen das, wäre die doch aber auch nicht verkehrt, wenn man die Softpower vielleicht auch mal nutzt, Frau Lemke. Also ist die Betonung zu stark auf den militärischen angesichts der Bedrohungen, die nicht nur militärisch sind?
Also ganz grundsätzlich und global gesehen, ja, brauchen wir auf jeden Fall auch politische Instrumente. Wir brauchen Instrumente, die Smart Power bedeuten. Das heißt also, klar, man braucht militärische, man braucht Schutz, man braucht Begleitung, zum Beispiel, wenn man in einer humanitären Krise eingreift, wenn man einen Genozid verhindern will. Die Vereinten Nationen wollen ja gerne, dass die NATO stark bleibt, damit sie eben auch regional sozusagen die Verantwortung delegieren können für das, was wir neue Kriege nennen. Also nicht mehr die Kriege zwischen Staaten, dass also Russland jetzt mal ganz hypothetisch Polen angreift, sondern für innerstaatliche Zerfallsprozesse. Und wir haben leider auch in unserem unmittelbaren Umfeld mehrere Staaten, die zerfallen, die nicht funktionieren, in denen Menschen physisch an Leib und Leben in Gefahr sind. Und dafür braucht man eine ganze Reihe von Instrumenten. Dafür braucht man eben auch Mittel der Konfliktprävention, der Konfliktbewältigung, der Mediation. Also etwa in Libyen, ein zerfallender Staat. Den Staat gibt es nicht mehr, sind rivalisierende Gruppen und zwar hochbewaffnete Gruppen, die sich auch gegenseitig bekämpfen. Und wenn man da sozusagen in Nordafrika diesen Staat befrieden will, dann kann man das nicht einfach militärisch machen und bombardieren. Das ist das russische Modell. Man bombardiert Tschetschenien zum Beispiel, Grosnien und andere Beispiele, sondern dass die Europäische Union eben auch die Mittel, die sie gelernt hat, auch durch zwei Weltkriege, das sind ja leidvolle Erfahrungen, die wir selber hier in Europa gemacht haben, einsetzt, um in Regionen, die durch innere, schwere Krisen und Zerfallsprozesse charakterisiert sind.
Also vorher in diese Konfliktsituationen gehen.
Vorher, aber auch dann, wenn Konflikte zu Ende gehen, aufbaut.
Herr Fahrt, wo sehen Sie, wäre das eine Stärke, die EU stärker in die NATO einbringen könnte?
Nein, das macht sie ja eigentlich schon. Wir brauchen eine vernünftige Arbeitsteilung auch zwischen EU und NATO. Softpower-Bereich ist natürlich etwas für die EU, würde ich sagen. Und deswegen sind solche Konzepte wie Europäische Armee und Europäische Verteidigungsunion oder eine separate strategische Aufstellung Europas abseits der USA, außerhalb der NATO, total verfehlt. Die werden aber kommen aber oft auch in der Diskussion hoch, auch aus der Regierung. Die Kanzlerin hat noch mal deutlich gemacht in London, dass einfach die Verteidigung Europas nicht außerhalb der NATO stattfinden kann. Das ist schon mal sehr wichtig.
Und da glauben Sie, dass die Franzosen das auch so sehen? Wir haben ja eben schon
Nein, nicht alle. Die wollen schon mehr. Das ist schon ganz klar. Und sie wollten das auch immer. Nicht? Mhm. Und da muss man eben aufpassen aus deutscher Sicht. Und dann finde ich, wenn man Europa komplementär aufbaut, von dem Fähigkeitsprofil auch zur Sicherheit Europas komplementär zur NATO, dann ist man auf dem richtigen Weg. Und da kann man viel machen, aber man kann mit Libyen eben auch. Da gibt es viele zivile Konzepte für Libyen, aber die über 1000, die zigtausend IS-Kämpfer, die müssen sie irgendwann entwaffnen. Wenn sie das nicht machen, dann hilft alles andere auch nicht. Das geht ineinander über. Nicht? Und wir können diese Dimension des kämpferisch-kriegerischen nicht einfach wegdiskutieren oder wegblenden, wie wir das in Deutschland oft machen. Und plötzlich werden wir überrascht davon und stehen da und wissen nicht, wie wir reagieren sollen.
Liegt es vielleicht auch daran, dass wir jetzt, dass viele in Deutschland nicht begeistert sind von Donald Trump und deshalb sowieso erstmal alles schlecht finden, was er da sagt in dieser Richtung?
Ja, das ist schon richtig, dass man so das Gefühl hat, mit so einem oder mit so einer Mentalität rutschen wir sehr schnell wieder in einen kriegerischen Konflikt. Ja, natürlich, die Befürchtung ist da. Mhm. Nicht? Aber auf der anderen Seite eben auch hat er uns daran erinnert, wofür die NATO letztlich stehen muss und auch wir selber. Nicht?
Ja. Und also würden Sie sagen, Herr Kirschmann, letztendlich hat Trump eben eigentlich was total Gutes bewirkt für die NATO? Für die, die er eigentlich vielleicht erstmal gar nicht so mochte?
Ja, ich glaube, man könnte die Theorie vertreten. Trump hat in vielen Hinsichten Gutes getan, indem er disruptiv war. In den USA, die Wahlbeteiligung ist jetzt 80% in den Zwischenwahlen vor 2 Jahren. Und die Leute nehmen Politik viel ernsthafter als vor ein paar Jahren. Die Leute sind wirklich wachgerüttelt. In NATO auch. Und die Nationen in Europa zahlen, geben jetzt mehr als für ihre eigene Verteidigung aus. Das hat Trump seit den 80er Jahren gestört, dass Westdeutschland und Japan leben von unserer Kosten und so, hat er immer wieder gesagt. Das ist nichts Neues von Trump und es ist auch nichts Neues von den USA. USA. Ja. Aber Trump sagt das laut in so einer Sprache, wo dann Aufmerksamkeit dann gezeugt ist.
Aber die Gefahr ist vielleicht, weil wir haben ja am Anfang gesagt, dass er so unberechenbar ist, dass er dann irgendwann wieder was ganz anderes meint.
Oder? Ja, und ich glaube, aber inzwischen haben viele Leute das gelernt, wie die Amerikaner vor ein paar Jahren gelernt, nicht alles auf der Goldwaage zu liegen, was Trump sagt. Und dann hat man nicht so ein Problem. Und deswegen finde ich so spannend, dass Macron hat jetzt den Spieß umgedreht und spielte den Trump eigentlich mit diesem Hirntod. Und Trump denkt, hey, wo hat er das gelernt? Und so. Und das ist,
also macht es doch Sinn, Herr von Martin, wenn man jetzt auf die NATO nochmal schaut, wenn man in die Zukunft gucken will, dass es hin und wieder Sinn macht, dann wirklich auf den Tisch zu hauen und ganz grundsätzlich das in Frage zu stellen?
Ja, bis zu einer gewissen Grenze. Also immer, wenn solche Großorganisationen zu unbeweglich werden und sich damit eingerichtet haben, alles läuft irgendwie, da gibt es Leute, die was fordern, aber muss man nicht so ernst nehmen, dann ist es sinnvoll, wenn jemand auf den Tisch haut. Aber die Situation, die wir jetzt haben, dass sozusagen vor der ganzen Welt nur der Zwist ausgebreitet wird und man sich dann eben letzten Endes fragt, ja, warum, was sollen die Leute denn jetzt nur glauben? Brauchen wir die NATO oder streitet die sich nur oder führt die dann nur Theaterdonner auf? Wenn dann diese Debatte gar nicht stattfindet, wofür wir sie brauchen, das ist halt dann schlecht, nicht? Dann hat das halt negative Effekte. Und es ist wichtig, beides zusammenzudenken, nicht? Also wie Sie das versucht haben, auch nach vorne zu treiben, sowohl die Softpower, die Hilfe, aber eben auch die Hardpower. Sie können Softpower nicht erfolgreich einsetzen, wenn nicht eine Hardpower auch daneben steht und die Leute Respekt vor einem haben. Der Bundespräsident Weizsäcker hat mal früher gesagt, das zitiert unser früher Verteidigungsminister Volker Rühr so gerne, wozu hat man Streitkräfte? Man hat Streitkräfte, damit man nicht herumgeschubst wird. Also die sind nicht dazu da, man hat nicht Militär, sozusagen jeder, der einen Hammer hat, sucht überall die Nägel, die er einschlagen kann. Das ist nicht der Sinn von Militär, dass man, wenn man Militär hat, es ständig schießen lassen muss. Der Sinn ist, dass die anderen vor allem Respekt haben. Und wenn man sagt, wir wollen ja mit euch im Frieden und im Ausgleich leben, ihr müsst aber wissen, wenn ihr das nicht macht, dann haben wir auch andere Möglichkeiten. Wir können euch Schmerzen zufügen und es hat Kosten, wenn ihr uns angreift. Das braucht man schon.
Es geht ja auch um Friedenssicherung. Das ist ja auch wichtig. Und wir haben natürlich auch die Bedrohung immer noch durch Atomwaffen. Ja. Das Problem, dass der Atomwaffensperrvertrag.
Aber sie schaffen nicht Frieden in Libyen und in Syrien, wenn nicht auch eine militärische Komponente dabei ist.
Das haben wir doch auf dem Balkan auch gelernt, nicht? Der ganze Prozess des Balkans. Die Europäer wollten am Anfang alles ohne Militär, runde Tische und Agreements schaffen und so weiter. Und wir haben das gelernt, dass Mitte der 90er Jahre die NATO dort aktiv werden musste. Und das eskalierte ja 99 unter der rot-grünen Bundesregierung, wo der erste Kampfeinsatz letztlich der Bundeswehr nach 45 initiiert wurde. Nicht? Mit all den Verwerfungen dann auch in der Politik in Deutschland. Aber wir haben ja schon unsere Lektionen gelernt, nicht? Dass man nur mit Softpower, nur mit Diplomatie, nur mit Krisenprävention am Ende nicht zum Ziel kommt und dass das, was Roosevelt mal sagte mit speak softly and but carry a big stick, dass das immer noch gilt. Nicht? Auch leider. Ja, man kann es bemitleiden oder nicht, aber das ist die Realität und die können wir eben nicht ausblenden.
Ja, aber das Problem ist ja auch, wir haben einen großen Handelskonflikt zwischen USA und China. China, die als Bedrohung ganz stark gesehen werden, natürlich, Frau Lemke, besteht ja auch so eine Gefahr, dass die NATO dann vielleicht missbraucht wird, um eigentlich ein Handelsproblem zu lösen?
Also das sehe ich weniger. Das ist also auch regional, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Problem. Ich fände es verhängnisvoll, wenn die NATO jetzt China als Feind ausruft. Nicht, das war ja in der Presse jetzt auch schon wieder heiß geredet worden. Darum geht es nicht. Ich finde, dass die NATO sehr viel dazu beitragen könnte, effizienter zu sein, die Mittel, die sie hat, auch gut zu koordinieren. Und ich glaube, da ist auch schon viel geschehen in der letzten Zeit. Also die Verteidigung, die Sicherheit, wenn Sie so wollen, der baltischen Staaten, der ostmitteleuropäischen Staaten stärker auch durch strategische Entscheidungen abzusichern. Das ist das eine. Das andere, das haben Sie gerade angesprochen, die nukleare Bedrohung. Das ist nach wie vor ein großes Problem weltpolitisch, aber auch hier jetzt durch die Aufkündigung des INF-Vertrages über die landbasierten Mittelstreckenraketen. Da muss man sich wirklich auch was Neues überlegen. Wie geht man damit um mit Nuklearwaffen? Ganz grundsätzlich. Und da könnte China auch interessant werden, indem man China zum Beispiel einbindet in internationale Verhandlungen zur Begrenzung, zur Beschränkung, zum Abbau von Nuklearwaffen. Mhm. Das wäre mal ein richtig kluger Schachzug in dieser Situation. Mhm.
Das hat Donald Trump auch deutlich gesagt in London, das muss man sagen. Das muss ich sagen, das war sehr vorbildlich, weil sie weil er dieses einen F-Thema eben aufgebracht hat und gesagt hat, wir brauchen neue Rüstungskontrollabkommen, wo wir auch China mit einbeziehen und so weiter. Das ist eigentlich, er war eigentlich sehr vernünftig in London, auch dass er seinen französischen Kollegen gemaßregelt hat mit seiner Hirntoderklärung. Also,
aber schön, dass Sie das sagen. Vor ein paar Monaten haben die Deutschen sich aufgeregt, dass Trump diese INF-Dings aufgekündigt hat. Ja. Es waren nur negative über
das Trump. Stimmt. Und aber er hatte in der Sache recht, weil der Vertrag wirklich obsolet ist aufgrund der neuen geopolitischen Situation in Eurasien und natürlich auch aufgrund neuer Technologien und neuer Waffensysteme. Nicht? Wir kommen damit nicht mehr hin. Das ist so. Mhm. Nicht? Aber Sie haben recht. Wir haben uns aufgeregt wochenlang darüber.
Ja. Also das würden Sie jetzt sagen, würden Sie jetzt eben anders sehen. Ja. Herr von Macht, was würden Sie jetzt sagen, wenn Sie jetzt die Deutschen überzeugen müssten, eben mehr Geld für die NATO zu bezahlen? Hätten Sie da, was wäre Ihr stärkstes Argument?
Ja, ich würde vor allem ansetzen bei diesem Gefühl, das ich sowieso antreffe. Die Menschen wissen, dass wir nicht mehr in der Welt von Freiheit und so weiter leben, dass die Gefahren zunehmen. Und sie wollen aber erklärt haben, warum das, was wir tun, wirklich dazu uns hilft, mehr Sicherheit zu haben. Und diese Erklärung, die ist uns sozusagen die Bundesregierung schuldig, nicht? Dass sie sagt, guck mal, da gibt es Cybergefahren, wir müssen auch eine Cyberabwehr aufbauen. Guck mal.
Aber müssten wir dann vielleicht auf der anderen Seite abrüsten? Weil wir haben ja auch immer wieder Diskussionen über Rüstungsexport und über all das. Also das ist ja dann, jetzt hören wir immer nur, wir müssen mehr zahlen.
Na, da würde ich anders sagen. Also da würde ich einen ganz anderen Rat sehen. Wir sollten uns nicht so viel in Amerika und Trump abarbeiten. Wenn wir wissen wollen, was man in Europa tun will, dann sollten wir die Franzosen fragen, die Polen fragen, die Niederländer fragen, meinetwegen noch die Kanadier fragen. Die stehen nicht im Verdacht, dass sie so wahnsinnig schießwütig sind und dauernd neue Konflikte vom Zaun brechen wollen. Sondern was wir letzten Endes schaffen müssen, ist eine europäische Macht aufzubauen, die in der Lage ist, eine ausreichende Abschreckung im Sinne, ich rate dir davon ab, es auszuprobieren. Das brauchen wir wirklich, Frau Plättner.
Aber das würde uns dann wieder weiter wegführen von den USA. Und wir beklagen doch gerade, dass die USA sich zurückziehen.
Ja, aber gewisse Dinge können wir ja tun, die dazu beitragen, dass wir es alleine oder gemeinsam können. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Nicht? Wenn irgendjemand auf die Idee käme, das Baltikum anzugreifen, das können wir ja nicht verteidigen. Da stehen 1000 NATO-Soldaten. Jeder Angreifer wäre in der Lage, die zu überrennen. Wir sagen einem solchen potenziellen Angreifer, wir sind aber hinterher stärker. Wir können zurückkommen und uns zurückerobern. Das hängt aber zum Beispiel davon ab, dass sie amerikanische Truppen in Bremerhaven entladen können. Es hängt davon ab, dass sie Militärzüge über deutsche Schienen ins Baltikum bringen können. Das geht alles nicht. Also immer wenn wir sagen, wir müssten was tun, das ist überhaupt nicht investieren in Waffen, in Panzer. Wir müssen unsere Infrastruktur in Ordnung bringen, damit das, was wir als Abschreckungsstrategie allen Leuten sagen, damit die auch glauben, dass das funktioniert. Heute sagt der Putin, wenn ich mir anschaue, was ihr mir da erzählt, was ihr machen würdet im Falle eines Falles, geht doch alles gar nicht. Also warum soll ich das glauben? Nicht?
Also Russland spielt eigentlich gar keine Rolle mehr, oder?
Doch, Russland spielt schon eine Rolle, nicht? Nach wie vor. Nicht? Weil Russland in der Lage ist, das Baltikum innerhalb von 36 Stunden zu besetzen und keiner wird was machen. Und die NATO wird ihren Konsultationsprozess anwerfen, nicht? Und dann wird man sehen, wie man das macht. Nicht? Und diese Länder dann wieder zu befreien, ja, womit denn eigentlich? Also ohne die Amerikaner wird das sicher nicht gelingen. Genau. Also das ist jetzt ein, Gott sei Dank, ein fiktives Szenario. Aber es gibt eben ein Restrisiko Russland bezogen, nicht? Was man zumindest militärisch ausbalancieren muss. Aber es wäre eben auch wünschenswert, wenn die Europäer gerade im Vorfeld von so einem NATO-Gipfel sich mal zusammensetzen, gerade Paris oder Berlin, und einen Vorschlag machen, welche NATO wollen wir eigentlich aus europäischer Sicht, da kommt ja nichts. Genau. Stattdessen sagt der deutsche Außenminister, wir machen mal so eine Expertenrunde und diskutieren die nächsten Monate darüber. Ich meine, das geht auch eigentlich nicht. Ja, eigentlich müssen wir doch so etwas entwickeln.
Da müsste die Kanzlerin vorangehen, oder?
Ja, im Grunde genommen müsste man das im Top-Down-Approach.
Wenn Sie jetzt noch einen Kanzler absitzen würden, Herr Vorwart, was raten Sie ihr dann?
Naja, es wäre wirklich an der Zeit, sich zu überlegen, zum Beispiel mit Frankreich zusammen. Die beiden Länder haben großes Gewicht. Nicht? Welche NATO wollen wir einfach? Wie soll die aussehen? Nicht? Statt mit diesen Begriffen wie Hirntod zu operieren, ein Konzept zu machen, was einfließt dann in eine Neuausrichtung des gesamten Bündnisses, wo wir dann aus europäischer Sicht aber Trendsetter sind.
Stärkere Stimme auch haben.
Ja, ich meine, die Dynamik hat sich ja auch verändert, dadurch, dass Großbritannien aller Wahrscheinlichkeit nach aus der Europäischen Union austreten wird, zwar nicht aus der NATO, da sind sie ganz wichtiger Bündnispartner, aber auch aus dem Grunde verändert sich ja die ganze Dynamik in Europa, und deshalb ist es umso wichtiger, dass wir eine ganz starke deutsch-französische deutsch-französischen Dialog haben. Die Franzosen würden gerne eine sehr schlagkräftige Armee, die sich in Mali oder in Nordafrika engagiert. Die Deutschen wollen immer alle einbeziehen, also auch die neuen Mitgliedsländer und vielleicht noch die anderen, die dazukommen. Und das soll dann möglichst alles ganz breit sein. Also, aber ich finde, dass da wirklich ein tieferer Dialog notwendig ist.
Also da müssen wir nach vorne schauen. Ganz kurz zum Schluss noch, Herr Kirschbaum. Herr Trump ist in London gewesen, weil er nicht unbedingt beim Impeachment-Verfahren da sein wollte. Wird er das gut überstehen? Weil das ist das, was ja zurzeit läuft.
Ja, das nervt ihn, das lenkt ihn ab. Aber er wird wahrscheinlich das schon überleben. Im Haus gibt es eine Mehrheit für die Impeachment, aber im Senat wird das dann gestoppt. Und dann werden die Wähler im November entscheiden.
Ja. Okay, vielen Dank für die Diskussion. Mehr zum Impeachment-Verfahren gibt es gleich auch bei Phoenix der Tag mit der Kollegin Constanze Abratzky, die natürlich auch nochmal die Pressekonferenz und der Ausschnitte des NATO-Gipfels dann zeigt. Und morgen ist mein Kollege Alexander Kähler hier und fragt vorwärts, aber wohin, die Gratwanderung der SPD. Schönen Abend bei Phoenix. Tschüss.